Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Ein riesenhafter Verlust fürs halbe Land sei die Präsidentschaft Donald Trumps, meint Mark Russell, der langjährige künstlerische Leiter des New Yorker Theaterfestivals Under the Radar. Wir hören ihn am Ende der Sendung. Außerdem gibt es einen neuen Spielfilm zum Olympia-Attentat von 1972 in München. Zuerst aber zu einer österreichischen Bühnenlegende. Der Regisseur und Schauspieler Otto Schenk ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren. Bis vor kurzem war er ein nimmermüder und gefragter Regisseur. Er hat 150 bis 200 Inszenierungen verantwortet, vor allem an der Wiener Staatsoper, aber auch bei den Salzburger Festspielen oder an der Metropolitan Opera in New York. Fast 10 Jahre leitete er das Theater in der Josefstadt. Otto Schenk galt als Arbeitstier, der alles Moderne ablehnte und als Regisseur einen konsequenten Naturalismus pflegte. Man muss dankbar sein, dass man überschätzt wird, kommentierte er seinen Erfolg trocken. Außerdem hat Otto Schenk mindestens so viele Bücher geschrieben, wie er mit Preisen geehrt wurde. Nun ist ein über 70-jähriges Bühnenleben und eine ganz besondere Theaterpersönlichkeit verstummt. Ein Nachruf von Susanna Del Monte.
Wenn der Tod nicht ordnend eingreift, wird man mich nicht einbremsen können.
Einzubremsen war er wirklich nicht. Otto Schenk, der sich selbst einmal als Mühlstein, der einmal in Bewegung gesetzt, nicht mehr zu stoppen ist, bezeichnet hat. Er war ein Theater- und Film-Allrounder und ein Meister der vielen Fächer des Bühnengewerbes. Ob als Schauspieler, als Rezitator, Theater- und Opernregisseur oder als Direktor des Theaters in der Josefstadt, Otto Schenk war der Publikumsliebling schlechthin. Ein typischer Wiener, wie viele sagten, ein bisschen grantelnd, ein bisschen kokett und immer sehr, sehr pessimistisch.
Es gibt sicher gewisse Momente, wo in Verbindung mit mir Humor entstanden ist, aber ich würde selber nicht die Vermessenheit für mich in Anspruch nehmen, zu sagen, dass ich Humor habe.
Das sah das Publikum seiner Leseabende unter dem Motto Sachen zum Lachen anders. Hier Erinnerungen an sein Vorsprechen als Hamlet.
Ich stand belämmert und verlegen von einem Fuß auf den anderen tretend auf dem Podium und sah mit saugenden Augen auf das steinerne Gesicht Otto Schulbauers, der ganz langsam begann. Lieber Herr Schenk, man kann den Hamlet spielen, gehend, sitzend, auf dem Rücken liegend, mit messerscharfer Rede. So wie Sie ihn gespielt haben, kann man ihn nicht spielen.
Man darf nicht darauf aus sein, dass gelacht wird. Ist eine recht ernsthafte Sache, Humor zu bieten.
Otto Schenk wurde am 12. Juni 1930 in Wien als Sohn eines Notars geboren. Nach einem kurzen Intermezzo als Jus-Student begann er eine Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar, die er 1951 mit Auszeichnung abschloss. Otto Schenk spielte und inszenierte an den bedeutendsten Schauspiel- und Opernhäusern der Welt, darunter am Wiener Burgtheater, den Münchner Kammerspielen, der Wiener Staatsoper, der New Yorker Metropolitan Opera, der Mailänder Skala und dem Royal Opera House in Covent Garden, London. Dem Fernsehpublikum bleibt er durch den Untermieter mit Alfred Böhm, Tafelspitz oder den Schwarzenberger Krimi Duett mit Agnes Balzer in Erinnerung. Von 1988 bis 1997 war er gemeinsam mit Robert Jungblut Direktor des Theaters in der Josefstadt.
Man kann eine gewisse Bereitschaft in sich und in seiner Umgebung erzeugen und einen gewissen Widerwillen gegen das schlechte Theater im Ensemble hochhalten.
Der Kampf gegen schlechtes Theater, das war sein Credo, das er an alle jungen Schauspieler und Regisseure, die unter ihm gearbeitet haben, weitergeben wollte.
Susanna Del Monte über den österreichischen Schauspieler und Opernregisseur Otto Schenk, der im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Dieses historische Drama war der erste Terrorakt, der live im Fernsehen übertragen wurde. Der Überfall einer palästinensischen Terrorgruppe auf das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf 1972 in München und die Geiselnahme von israelischen Sportlern. Ein Ereignis, das die Welt erschüttert hat, denn zwei Sportler wurden direkt ermordet und nach einer missglückten Befreiungsaktion waren auch alle anderen israelischen Geiseln tot. Aber es war eben auch ein Medienereignis, das Fragen aufwirft, die heute noch relevant sind.
Falls die jemanden erschießen, live im Fernsehen. Okay, wessen Story ist das? Ist es unsere oder ihre?
September 5, der Film von Tim Fehlbaum, erzählt die historischen Ereignisse nun ganz aus der Sicht von Sportreportern und eines Fernsehteams des amerikanischen Senders ABC Sports. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus, wie wird diese Perspektive denn umgesetzt?
Ja, man muss erst mal sagen, dieser Film ist extrem kompakt. Also er wirkt sozusagen wie ein Druckkessel, der überhitzt ist von den Ereignissen dieses einen Tages. Sie haben es ja schon geschildert, des 5. September 1972. Und Schauplatz ist eben ausschließlich des Sendestudios dieses US-amerikanischen Senders ABC, eine Baracke nahe des Olympischen Dorfes. Und da vernimmt man eben an diesem Morgen Schüsse. Und eigentlich wollte die Crew weiter über die Olympiade berichten. 17 Jahre nach Kriegsende sollten das eben, ja, heitere, freie, unbeschwerte Spiele sein. Aber jetzt eben berichten diese Sportreporter plötzlich über einen Terrorakt und sie schieben eine verkabelte Studiokamera nach draußen. Eine andere Kamera steht auf dem Olympiaturm und nun dringen alle diese Bilder von draußen auf die unzähligen Monitore im Studio zusammen mit Interviews, die der Moderator versucht, die Lage zu sondieren. Also plötzlich sind alle ununterbrochen am Reagieren.
Das Ganze ist ein Spielfilm, der aber dokumentarische Bilder einbaut. Welche Figuren sind denn da jetzt prägend? Welche Haltungen prallen da vielleicht auch aufgrund dieses radikal neuen Ereignisses aufeinander?
Also das Irre ist erstmal, alle Figuren in diesem Sendestudio sind Vollprofis und alle sind mit der Situation völlig überfordert. Also zum Beispiel der Producer oder Sendeleiter, der wird gespielt von John Magaro, der versucht, die unübersichtliche Situation in den Live-Schalten zu ordnen. Die deutsche Übersetzerin, gespielt von Leonie Banisch, die hört den Polizeifunk ab. Mit ihr zieht dann aber auch die deutsche Geschichte in dieses Studio ein, denn sie wird irgendwann gefragt, ja, was haben denn ihre Eltern eigentlich während des Krieges gemacht? Und trotzdem sind diese Figuren keine Ideenträger. Also alles ergibt und entwickelt sich ganz organisch in diesem Studio. Und die Live-Bilder treiben die Figuren sozusagen vor sich her. Also der vermummte Terrorist mit der Strumpfmaske, die Verhandlungen mit dem damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher und in kurzen, hektischen Konferenzen auf dem Flur, da stehen plötzlich elementare Fragen im Raum. Was können wir live zeigen? Denn es gibt ja keinen Filter. Was, wenn in der Übertragung eine Geisel erschossen wird? Also wir erleben sozusagen eine Urszene der Live-Berichterstattung.
Ein Kammerspiel also mit historischem Hintergrund, den wir ja sicher auch noch präsent haben, der sich aber von unserer heutigen Medienlandschaft ja sehr deutlich unterscheidet. Also es geht um die 70er Jahre.
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich das Bild des Sendestudios als Druckkessel nochmal aufgreift, dann dringt eben dieser Druck, diese äußere Wirklichkeit, auch durch die analoge Technik der 70er Jahre in diesen fensterlosen Raum. Also das Flirren der grobkörnigen Bilder, würfelförmige, bunte Knöpfe, die gedrückt werden, Telefonwählscheiben, die surren, Schieberegler, die hochgezogen werden. Also und dieser rhythmische, ja, sich beschleunigende Schnitt, der ist wirklich virtuos, der trägt auch zu diesem haptischen Gefühl bei, weil hier erlebt man wirklich die Textur einer Zeit und die Physis dieser Extremsituation. Also ich hatte wirklich im Kino das Gefühl, die stickige Luft und den Schweiß in diesem Studio zu riechen. Also man sieht die Anspannung auf den Gesichtern, die Leere zwischen Ratlosigkeit und dann eben der immer wieder geforderten hektischen Entscheidung.
Eine Frage zu Tim Fehlbaum, dem etwas über 40-jährigen Schweizer Regisseur. Was zeichnet seine Filme bislang aus und was würden Sie über diesen neuen Film als Marker in seiner Karriere sagen?
Also Fehlbaum ist wirklich ein ganz großes Talent des deutschsprachigen Genrefilms, muss man sagen. Und sein Regiedebüt, es war der Abschlussfilm an der Münchner Filmhochschule 2011, der zeigt ja schon die Welt nach einer Dürrekatastrophe in überbelichteten Bildern, die letztlich den Klimawandel total präsent gemacht haben, ja, bevor er zum globalen Medienbegriff wurde. Und auch sein nächster Film, Tides, war ja auch in Science-Fiction. Da wurde die Welt durch, ja, eine menschengemachte Flut zerstört. Und jetzt eben in September 5, da blickt Fehlbaum durch die Brille der 70er Jahre wieder, kann man sagen, als nachdenklicher Visionär auf unsere Zeit. Und die Frage der Moral der Live-Bilder, die betrifft uns ja nach wie vor oder noch viel stärker. Und die hat sich ja auf irrsinnig unübersichtliche Weise ins Internet verlagert. Davon erzählt der Film auch. Was schauen wir an? Welche Bilder und Filme klicken wir an? Mhm. Was leiten wir weiter und was nicht? Also September 5 nimmt eigentlich, kann man sagen, den Fluch der Simultaneität schon vorweg.
Herzlichen Dank, Katja Nikodemus, für diesen Bericht über September 5, The Day Terror Went Live von Tim Fehlbaum, ab heute im Kino.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Der Kulturbetrieb hält oft gepflegten Abstand zu den großen Plattformen wie TikTok, ganz sicher mit ganz guten Gründen. Aber sie sind auch ein Feld der Möglichkeiten, etwa bei der Frage, wie ein junges, theaterfernes Publikum für Kultur interessiert werden kann. Das Bündnis internationaler Produktionshäuser. Das sind jene Häuser, deren Spielräume im kommenden Jahr durch den Sparzwang so immens eingeschränkt werden soll, wie das HAU in Berlin, Hellerau in Dresden, Pakt-Zollverein in Essen, Kampnagel in Hamburg, Musanturm in Frankfurt bis hin zu FFT und Tanzhaus NRW in Düsseldorf. Also dieses Bündnis internationaler Produktionshäuser hat zum Beispiel TikTok als Raum der Begegnung genutzt. Mit Erfolg, wie Stefan Keim berichtet.
Kunst und Begegnungen. Der Titel klingt eher schlicht, doch dahinter verbirgt sich ein höchst interessantes Projekt. Hier sollen Menschen zusammenfinden, die sich sonst nicht begegnen. Jedes der 7 internationalen Produktionshäuser in Deutschland setzt dabei eigene inhaltliche Schwerpunkte. In Düsseldorf haben sich zum Start das Forum Freies Theater und das Tanzhaus NRW mit der Beziehung von Theater und TikTok beschäftigt und an einem Wochenende Protagonisten aus beiden Bereichen eingeladen. Dramaturgin Katja Grawinkel-Klaassen.
Kaspar Weimann, ein Künstler, der auch beteiligt war vom Online-Theater.live, sagt immer, TikTok oder Social Media im Allgemeinen ist das größte Theater unserer Wirklichkeit. Und wir wollten diesen Gedanken ernst nehmen und sagen, es gibt Plattformen und Begegnungsräume online, in denen sich Milliarden von Menschen täglich austauschen, versammeln, sich selbst inszenieren.
Das Online-Theater hat bei dem Treffen auch sein neues Stück gezeigt. Mike beschäftigt sich mit dem Männerbild, das auf TikTok vermittelt wird, und analysiert, wie junge Männer radikalisiert werden. Doch es ging nicht nur um Kritik an den sozialen Medien, sondern um eine offene Begegnung, durchaus verbunden mit Selbstkritik.
Und wir haben es immer so wahrgenommen, dass aus der Theatersicht mit einer großen Distanz auf TikTok geschaut wird, so wie auch auf viele andere digitale Phänomene, und dass man damit auch ein bisschen kaschiert, dass das einfach eine Welt ist, in der man sich nicht besonders gut auskennt.
Das Tanzduo Senzenberger Rieck nimmt in seiner Performance A Dance Routine Tänze aus dem Internet auf. Doch nicht nur die Aufführungen waren wichtig bei dem Treffen, sondern direkte Begegnungen zwischen Jugendlichen, Künstlern, auch Pädagogen und Lehramtsstudierende waren dabei und haben sich ausgetauscht.
Man konnte sehen, was machen die auf TikTok, warum machen die das, warum lassen sie es, welche Fragen ergeben sich daraus. Das heißt, es gab so verschiedenste Gesprächsrunden.
Und kein zusammenfassendes Statement am Ende, aber doch eine Erkenntnis, die alle mitgenommen haben.
Weil die Gruppe auch den starken Wunsch wirklich verfolgt, dass man sich das abguckt, dass sich das rumspricht, dass auch weitere Leute versuchen, auf TikTok Empathie zu streuen statt Hass und Begegnung statt Abschottung.
Das sind schöne Worte der begeisterten Dramaturgin. Doch viele ähnliche Projekte werden bei der Rückkehr in den Alltag schnell wieder vergessen. Das scheint in diesem Fall anders zu sein. Denn einige Wochen nach dem Treffen in Düsseldorf erzählen jugendliche Beteiligte, was ihnen dieses Projekt gebracht hat. Hier eine kurze Collage aus den Berichten von Finn, Anahit und Emilia.
Die Gemeinschaft, die dabei entstanden ist, das war so eine ganz andere Welt, als man es bei einem TikTok-Thema erwartet hätte.
Wir wurden teilweise sehr philosophisch, weil es plötzlich um Sachen ging wie authentisch sein, Identität, sich präsentieren.
Der Workshop an sich war echt augenöffnend.
Das Projekt Kunst und Begegnungen scheint also alles andere als eine Alibi-Veranstaltung zu sein. Es ist auch viel Vorarbeit geleistet worden. Alle beteiligten Häuser haben ein Konzept entwickelt, in das sie ihre eigenen Kompetenzen eingebracht haben. Kampnagel in Hamburg zum Beispiel Beispiel wird sich mit Migrationspolitik beschäftigen, Hellerau bei Dresden mit der Begegnung der Generationen. Mina Machomudian war für Pakt Zollverein in Essen dabei und fasst die Idee zusammen.
Es macht klar, dass Kulturorte nicht nur Orte der schönen, glücklichen sind, sondern auch Orte, wo viel Auseinandersetzung, Ambivalenzen, Konflikten überhaupt erlaubt, dass unterschiedliche Meinungen und Perspektiven nebeneinander existieren können.
Warum die Bundesbeauftragte für Kultur gerade die Mittel für solche Projekte gestrichen hat, bleibt unklar. Aber die Reihe Kunst und Begegnungen ist noch finanziert und wird weiterlaufen.
Stefan Keim berichtete. Als Donald Trump 2016 die Wahl zum Präsidenten gewann, reagierte die Kultur schnell, laut und entschieden. Vor dem Public Theater in New York fand am Tag der Vereidigung eine Mahnwache mit Hunderten von Teilnehmern statt. Und der Intendant startete ein Projekt für Vielfalt und Inklusivität im Theater. Das Whitney Museum reagierte mit einer Ausstellung zu US-amerikanischer Identität und Einwanderung und Künstlerinnen riefen zum Generalstreik auf. 8 Jahre später ist die Stimmung deutlich anders. Depression macht sich breit. Dazu sagte die Historikerin Christina Morina gestern in unserem Programm:
Es ist eine sehr stille Empörung. Das hat man alles schon mal mitgemacht. Auch dieser schockartige Wahlsieg. Es ist also nicht das erste Mal, sondern im Grunde noch schlimmer dadurch, dass sich das jetzt wiederholt. Und zugleich ist diese große Tradition der zivilgesellschaftlichen, privaten, philanthropischen Organisation von Kunst, Kultur, Bildung, Solidarität in der Stadtgesellschaft etwas, worauf immer wieder verwiesen wird als auch Rezept gegen das Autoritäre und Illiberale. Die zivilgesellschaftlich inspirierte Trotzigkeit, mit der man dem begegnet, ist vielleicht auch ein bisschen ein Grund zur Hoffnung.
Im Beitrag von Andreas Roberts äußert sich jetzt Mark Russell zur Lage. Der künstlerische Leiter des Internationalen Theater- und Performance-Festivals Under the Radar in New York, das am Sonntag eröffnet wurde, mit einer Inszenierung des iranischen Autors Amir Kohestani.
Auf leerer Bühne rennen ein Mann und eine Frau in 2 Lichtgassen hin und her. Dann stehen sie nebeneinander in einem Lichtquadrat, ihre Gesichter groß auf die Rückwand projiziert. Sie reden in Farsi. Sie ist im Gefängnis, nachdem sie für mehr Rechte für Frauen im Iran demonstriert hat. 7 Jahre, 4 Monate und 17 Tage hat sie dafür bekommen. Ihr Ehemann besucht sie täglich. Erwähnen sie etwas Politisches oder Details aus dem Gefängnisleben, endet die Besuchszeit. Die knappen Dialoge sind hilflose Versuche, etwas über die Gefühle des anderen herauszufinden. Er ist Marathonläufer und entschließt sich beim Marathon in Paris, der Laufpartner für eine blinde Frau zu sein, die ihr Augenlicht durch die Polizei verlor. Das Laufen als Prozess zur Freiheit. Das beklemmende Stück »The Blind Runner« des iranischen Regisseurs und Autors Amir Kohestani kann das diesjährige Under the Radar Festival eröffnen. Festivalleiter Mark Russell hat die Reiseverbote für Künstler aus muslimischen Ländern der ersten Trump-Amtszeit allerdings nicht vergessen und ist sich nicht sicher, ob er ein solches Stück nach dem 20. Januar noch einladen könnte.
Getting a visa into the U.S. has always been a challenge. It used to have it where we actually could call.
Es war schon immer eine Herausforderung, Visa für die USA zu bekommen. Früher konnten wir das Büro von Senatorin Clinton anrufen und sie hat uns bei diesen Dingen geholfen. Oder das Außenministerium. Diese Kanäle gibt es nicht mehr. Als Trump an die Macht kam, hat er die Infrastruktur sowohl für Visavergabe als auch für Einwanderung dezimiert und ausgeblutet. Dadurch ist jetzt alles viel teurer. Als wir mit dem Festival anfingen, kostete ein beschleunigtes Visum etwa $1,200. Jetzt sind es $12,000. Es ist ein Albtraum. Es könnte auch gut sein, dass es wieder harte Regeln geben wird, wer einreisen darf und wer nicht. Das könnte das letzte Jahr sein, in dem es ein wirklich internationales Festival ist. Und das ist beängstigend.
There may be really hard rules about who actually could come. This could be the last year that we have a really international festival, and that's scary.
Seit dem vergangenen Jahr ist das Festival noch gewachsen. Mit 33 Stücken an 24 Aufführungsorten hat sich das Festival über die ganze Stadt ausgebreitet und ist auf dem besten Weg, zu dem New Yorker Theaterfestival zu werden. Eigentlich ein Grund zum Feiern, aber vielen Zuschauern ist nicht nach Feiern zumute.
The atmosphere in this country right now
Die Stimmung ist deprimierend. Ich habe das Gefühl, seit der Wahl trauern die Menschen wie nach einem großen Verlust und wissen nicht so recht, wohin sie ihre Energie stecken sollen. Es gibt keine Helden mehr nach dieser Wahl. Das Gefühl während des letzten Monats ist, ich bleibe zu Hause. Aber wir wollen, dass sie wieder rauskommen und ins Theater gehen. Und ich bin mir sicher, sie würden auch rauskommen, wenn es etwas zu feiern gäbe. Aber mit diesem verheerenden Verlust für das halbe Land, es ist verrückt. Mark Russell ist nicht nur besorgt, weil Gastspieler aus künftig unerwünschten Ländern unmöglich würden oder wegen der schlechten Stimmung das Publikum ausbleiben könnte. Kritisches Theater selbst könnte nun zur Zielscheibe für republikanische Gesetzgeber werden, denn Donald Trump hat oft genug versprochen, linksradikale und woke Strömungen in der amerikanischen Gesellschaft zu verfolgen. Ist Theater zu woke?
Ja.
Wir könnten in diese Kategorie eingeordnet werden. Und vielleicht bewegt sich das Theater nun auch davon weg. Die Linke jedenfalls plant ihre Aktion nun mehr im Rahmen dessen, was jetzt noch möglich scheint. Für Mark Russell ist dies sein letztes Festival als künstlerischer Leiter. Er hatte Under the Radar 2005 unter Präsident George Bush als ein politisches Statement für ein weltoffenes Amerika gegründet. Nun endet es für ihn in einem noch schlimmeren gesellschaftlichen Zustand als zu Bush-Zeiten.
Andreas Roberts berichtete aus New York. Von den schweren Bränden in Kalifornien sind die dortigen Kulturstätten bisher größtenteils verschont geworden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Das Thomas-Mann-Haus in Los Angeles ist bisher von den Bränden unversehrt geblieben. Große Teile der Villa Aurora konnten den Bränden offenbar standhalten. In einer Mitteilung beider Häuser auf deren Website hieß es heute Vormittag, mitteleuropäischer Zeit, alle Fellows und Mitarbeitenden seien in Sicherheit. Weil beide Stipendiatenhäuser innerhalb des Katastrophengebiets in Pacific Palisades, also im Norden von L.A., lägen, seien weitere Maßnahmen und Evakuierungen jederzeit möglich. Über das genaue Ausmaß der Schäden an der Villa Aurora gibt es noch keine weiteren Informationen. Der deutsche Schriftsteller Leon Feuchtwanger hatte während seines Exils in den USA in der Villa gelebt, heute als Stipendiatenvilla genutzt. In ihr befindet sich bis heute eine von Feuchtwanger angelegte Bibliothek und auch Interieur aus dieser Zeit. Dass die Villa, die sich inmitten des Brandherdes befindet, die Flammen offenbar überstand, ganz im Gegensatz zu vielen ihrer Nachbarhäuser, grenzt fast an ein Wunder. Über 2000 gelten als zerstört. Mehr als 100.000 Menschen wurden bisher evakuiert. Am späten Nachmittag hieß es heute, die Feuer seien immer noch nicht unter Kontrolle. Auch Hollywood ist mittlerweile von den Bränden betroffen. Filmstudios sagten Premieren ab. Abgesagt wurde auch die Verleihung der US-Kritikerpreise. Und auch die Oscar-Filmakademie hat ihre Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen für den 17. Januar um 2 Tage verschoben. Vor wenigen Tagen erst hatte Meta-Gründer Mark Zuckerberg in einem Video angekündigt, in den USA die Zusammenarbeit mit Faktenprüfern für seine Plattformen Facebook, Instagram und Threads zu beenden. Sogenannte Community Notes, also ein nutzerbasiertes Moderationssystem, wie auch schon die Plattform X es nutzt, sollen die Faktenchecker ersetzen. Damit könnte Zuckerberg beabsichtigen, von Regulierungsmaßnahmen der Trump-Regierung verschont zu werden. Die Rechnung könnte ja auch aufgehen. Interessant in diesem Zusammenhang war auch, mit welcher Rhetorik Zuckerberg über die klassischen Medien sprach. Das analysierte der Digitalexperte Markus Becketal und sagte dazu in Deutschlandfunk Kultur.
Also die Rhetorik, die Mark Zuckerberg verwendet hat, in diesem Zusammenhang auch von Regierungen und Legacy-Medien zu sprechen. Legacy-Medien übersetzt man am besten mit Alt-Medien sozusagen, die Zensur ausüben würden über Fact-Checking sozusagen. Übernimmt er ein Narrativ, was aus rechtsradikalen Kreisen kommt, die ein Interesse daran haben, dass man einfach mit alternativen Realitäten arbeitet, dass man mit Lügen arbeitet und damit Desinformation betreibt.
Zuckerbergs Plattformen verbreiten dann also nicht nur Hass und Hetze, sie bieten nun auch das passende Schleusentor dazu. Schon in seinen 20er Jahren hatte es den deutsch-kanadischen Soziologen Micha Brodemann nach Toronto gezogen. Nach universitären Stationen in Berlin und Israel lehrte er an der dortigen Uni und beschäftigte sich vor allem mit der klassischen soziologischen Theorie und auch den jüdisch-deutschen Beziehungen mit ihren Fragen der Erinnerungspolitik. Hier prägte er den Begriff des Gedächtnistheaters. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Micha Brodemann am 4. Januar im Alter von 80 Jahren.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend unter anderem der Trauerakt für den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter und Kalifornien wehrt sich gegen die Trump-Agenda. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen angenehmen Abend.